type leadership.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von meinem Podcast. Ich freue mich, dass du mir zuhörst. Und sehr gerne mag ich dir weiter aus meinem Buch vorlesen, Archetype Leadership, wie deine Markenidee in die Führung geht. In diesem Kapitel geht es um das Thema von der Idee zur Marke, die immerwährende Aufgabe, dein Manifest. Die immerwährende Aufgabe besteht darin, den jeweiligen Archetypen hinter einer Idee aktuell zu erzählen und für das Heute relevant zu halten, damit dieser unbewusst erkannt wird. Jetzt ist ein guter Moment gekommen, dir die Ergebnisse der ersten Sinnbeschreibung noch einmal anzuschauen und gegebenenfalls zu überarbeiten, bevor es in das Thema Storytelling geht. Wenn es gut gelaufen ist, dann hast du jetzt zweifelsfrei den dominanten Archetypen hinter deiner Idee gefunden oder aber den Archetypen hinter der Idee, für die du arbeitest. Lies dir die Beschreibung über die Archetypen noch einmal sorgfältig durch und recherchiere dazu im Internet. Frage dich, was Generationen vor uns erlebt haben müssen, um zu dieser archetypischen Lösung gekommen zu sein. Man findet auch Filme, Bücher, Marken und etc., die diesen Archetypen ebenfalls zum Ausdruck bringen. Es wird dich nicht verwundern, dass du die Archetypen in vielen Religionen und Kulturen wiederfindest. Im griechischen Pantheon gibt es sie wie auf Tarotkarten oder als Heilige in der katholischen Kirche. Ihr Wirken findet sich in Bauten wieder, die unabhängig voneinander entstanden sind, zum Beispiel in Form der ägyptischen Pyramiden und den Tempeln in Mittelamerika. Ihre Weisheiten sind unumstößlich und allgemeingültig. Jetzt ist es für dich an der Zeit, alle Ergebnisse deines Workshops neu zu strukturieren. Stell den Archetypen und alles, was du über ihn in Erfahrung gebracht hast, nach oben. Darunter sortiere deine Erkenntnisse aus den Fragen. Vergiss deine Biografie nicht. Nun schreibe dir ein Manifest für deine Idee. Dazu brauchst du nur folgende Struktur. Erstens, benenne einen großen gesellschaftlichen Konflikt, den dein Archetyp am besten beantworten kann. Zweitens, präsentiere deine Idee als den Helden der Geschichte. Drittens, formuliere konkret, wie deine Heldenidee vorgehen wird und zu was sie sich damit verpflichtet. Viertens, schreibe ein Happy End, nachdem deine Idee gewonnen hat. Dieses Manifest wird dir im weiteren Verlauf eine Hilfe und ein Fixstern sein, deine Idee wachsen zu lassen und andere Menschen zu motivieren. Ich gebe dir gern ein Beispiel für ein Manifest. Es ist ausgedacht und noch sehr schablonenhaft, aber es soll dich unterstützen. Bleiben wir doch bei Herrn Pars. Er repräsentiert den Archetypen des Verführers auf eine sehr moderne und erfolgreiche Art und Weise. Das Pars-Manifest als Beispiel. Erstens, benenne einen großen gesellschaftlichen Konflikt, den dein Archetyp am besten lösen kann. Und hier kommt er für Herrn Pars. Unsere moderne westliche Welt vereinzelt immer mehr. Einsamkeit ist mittlerweile eine große gesellschaftliche Herausforderung und mitverantwortlich für psychosomatische Erkrankungen. Einer der Gründe dafür sind unsere vielfältigen Möglichkeiten zur Selbstgestaltung. Zum Glück lässt unsere Gesellschaft es zu, uns immer wieder selbst neu zu erfinden. Wir sind nicht mehr gezwungen, nur ein Leben zu leben. Daher ist es immer schwieriger geworden, einen perfekten Partner oder Partnerin für uns zu finden. Präsentiere deine Idee als den Helden der Geschichte. Pars ermöglicht die große Liebe in Zeiten des permanenten Wandels. Vielfältige Persönlichkeiten mit individuellen Lebenskonzepten finden hier ihr Pendant. Drittens, formuliere konkret, wie deine Heldenidee vorgehen wird und zu was sie sich damit verpflichtet. Pars ist eine Plattform, die dir eine Auswahl an Menschen vorschlägt, die zu dir passen. Der oder die Richtige sollte hier dabei sein. Viertens, schreibe ein Happy End, nachdem deine Idee gewonnen hat. Dank Pars finden Menschen zueinander, die sich sonst nie begegnet wären. Sie leben ihre individuelle Persönlichkeit gemeinsam aus und verlassen das Korsett gesellschaftlicher Normen. Pars schafft Freiraum und Verbindlichkeit in einem. Jetzt kannst du alle weiteren Ergebnisse wie den Grundnutzen, die Attribute und einzigartigen Vorteile und Befürworter noch ergänzen. In meinen Arbeiten füge ich später alles in ein Markenbuch zusammen, damit andere Mitmacherinnen und Mitmacher der Idee schnell und passend im Thema sind. Du hast es geschafft. Deine Bestimmung ist gefunden und verbalisiert. Jetzt gilt es, diese gegenständlich zu machen, damit sie nicht abstrakt bleiben. Gib deiner Idee Gestalt. Die Bilder, Symbole und Mythen sind bereits in dir. Glückwunsch! Deine Idee hat jetzt ihre Bestimmung gefunden. Du kannst den großen Sinn beschreiben, hast Attribute formuliert und kennst deinen persönlichen Anteil daran. Das alles hast du in deinem Manifest formuliert. Der erste große Schritt ist getan. Jetzt gilt es, diese abstrakte Vorstellung deiner Idee gegenständlich werden zu lassen. Solange du nur Worte dafür gefunden hast, wird dir kaum jemand Glauben und Vertrauen entwickeln können. Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass wir alle identische Bilder, Symbole und generell Mythen in uns tragen, die den jeweiligen Archetyp besonders klar vermitteln. Wir wissen, wie ein Held oder ein Magier aussieht. Wir kennen die klassischen Geschichten des Verführers oder des Gestalters. Schließlich wurden wir alle mit demselben Geschichten großgezogen, zumindest wenn du in Deutschland aufgewachsen bist. Hier kämen Eltern kaum auf die Idee, ihren Kindern etwas über das Leben beizubringen, indem sie ihnen ausschließlich die Geschichten der Inuit erzählen. Insbesondere Kinder freuen sich ab einem entsprechenden Alter auf die Erzählung großer Geschichten. In ihnen ist das Wissen und die Weisheit des jeweiligen Archetypen konserviert. Die entsprechenden Bilder runden diese Vermittlung ab. Der Weise muss immer mühsam gefunden werden und vermittelt seine Unterstützung nie explizit. Meistens redet er oder sie sehr abstrakt. Weise sagen dann so etwas wie, der Weg wird dich schon finden, wenn du etwas suchst. Der Held hingegen macht klare und entschiedene Ansagen. Wenn deine Idee wachsen soll, muss sie sich mit den vertrauten Mustern der Archetypen verbinden. Diese vertrauten Muster helfen unserem Unbewussten, sich schnell zu orientieren. Wer unter anderem davon sehr viel wusste, war der Mythenforscher Joseph Campbell. Er veröffentlichte 1949 das grandiose Buch »Der Held in 1000 Gestalten«. Das Werk war das Ergebnis aufwendiger Forschung. Joseph Campbell las all die großen Geschichten der Welt. Von den Native Americans über Buddha, die Bibel, den Koran, griechische Götterwelten, den Überlieferungen der Veden und so weiter. Er wollte herausfinden, ob es Muster hinter all diesen Erzählungen gibt. Er wurde fündig. Alle Epen folgen einem Zyklus, den Campbell die Heldenreise nannte. Auf dieser Reise, die ich später noch genauer erläutern werde, geht es um den Weg der Veränderung. Jeder Archetyp folgt in der Erzählung diesem Kreislauf, um seine oder ihre konkrete Weisheit zu vermitteln. Joseph Campbell half dem damals verzweifelten George Lucas aus, als sein Star Wars-Film in der Produktion einfach nicht von der Stelle kam. Campbell übertrug sein Wissen über die Macht der Archetypen auf das Skript, half bei der Ausgestaltung der Figuren und schuf ein globales Wunderwerk der Filmgeschichte. Egal wo wir leben, welcher Religion wir angehören, welches Geschlecht wir haben, wie unsere Hautfarbe aussieht, welche Schule wir besuchten, wir alle haben ein gemeinsames Unbewusstes, in dem die Archetypen fest verankert sind. Diese Mentoren des Lebens vermitteln sich über Geschichten und Formen, die äußerlich neu sind, aber im Kern doch immer wieder gleich. Sobald sich deine Idee damit verbindet, wird sie wachsen. Jetzt macht es Sinn, sich etwas näher mit dem vielbesagten Unbewussten zu beschäftigen. Wieso ist es so mächtig in uns? Es sichert bereits seit vielleicht 3-4 Millionen Jahren unser Überleben, während das Bewusstsein, in dem auch unsere Vernunft lokalisiert ist, erst etwa 300.000 Jahre alt ist. Man möge mir nachsehen, dass ich beileibe kein Hirnforscher bin und sehr stark vereinfache. Hier kommt eine sehr grobe und schablonenhafte Erläuterung über den Aufbau unseres Gehirns. Ich möchte veranschaulichen, was Neurowissenschaftler damit meinen, wenn sie die Vernunft von dem Thron der Schöpfung schmeißen. Wir stehen in der Ahnenlinie der Affen und unser Ursprung ist der von Herdentieren, die einmal die Bäume bewohnten. Schließlich mussten wir die Bäume verlassen und waren gezwungen, mit unserer Sippe durch das hohe Gras zu wandern. Wahrscheinlich hatten wir Durst und die Wasserlöcher waren nicht zwingend in unmittelbarer Nähe. Es machte Sinn, sich aufzurichten und den aufrechten Gang zu erwerben. Dadurch veränderte sich unser Körperbau und unser Gehirn konnte sich besser ausbauen. Diesen Entwicklungsschritt kann man bei Kleinkindern gut beobachten. Sobald sie stehen und laufen können, verändert sich ihre Welt radikal. Die Übersicht wird besser und die Hände werden frei. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem Eltern die Sachen von den niedrigen Tischen nehmen und sich fragen, ob Laufgitter nicht doch eine gute Lösung sind. Mutter Natur kannte damals noch keine Laufgitter, die mussten wir uns selbst konstruieren. Und so kann man sich vielleicht ein wenig einfühlen, wie es sich für die ersten Menschen anfühlte, durch das hohe Gras zu wandern, um Wasser und Nahrung zu finden. Zu diesen Zeiten waren wir sehr weit unten in der Nahrungskette. Besser gesagt, wir waren die Nahrung für viele Mitlebewesen. Zugleich war es die Geburt der vier wesentlichen Fragen, Sehnsüchte und Ängste in uns, die ich im letzten Kapitel erläutert habe. Die Erfahrung, alleine zu sein, keinen Schutz zu verspüren, nicht ins Neue zu kommen oder nicht zu wissen, wer man ist, stammen bereits aus dieser Zeit. Genauso die immerwährende Suche nach Lösungsstrategien. Nur waren unsere Möglichkeiten, diese sozial komplexen Intelligenz zu vermitteln, nicht besonders stark ausgeprägt. Wir dehnten unseren Radius immer etwas weiter aus und zogen uns zurück, wenn sich das Klima änderte. Ich vermute, dass wir in Wahrheit immer noch Nomaden sind, die Besitz und Sesshaftigkeit zwanghaft in ihr Leben integrierten. Es entspricht nicht unserer Natur. Wir sind wie intuitive Wesen, denn unser Unbewusstes ist der wahre Herrscher in uns. Dieser Bereich unseres Gehirns umfasst auch das Stammhirn, das alles reguliert, was wir zum Leben brauchen. Atmung, Motorik, Verarbeitung von Sinneseindrücken, Reflexe und Emotionen. Das Unbewusste konstruiert unsere Wirklichkeit und Erinnerung, indem es die Sinneseindrücke mit Gefühlen verknüpft. Es hat die Aufgabe, ein stimmiges Bild von äußeren und inneren Zuständen herzustellen. Nehmen wir einmal an, du bist vor Millionen von Jahren einer Schlange begegnet. Dein Auge erfasste das Tier schnell und leitete die Daten an dein Unbewusstes weiter. Dort wurde das Bild mit allen deinen gespeicherten Bildern abgeglichen. Deine Mandelkerne, das Überlebensradar in uns, kramte das Bild einer Schlange hervor. Dieses Bild war mit einem bestimmten Gefühl verknüpft, wahrscheinlich Angst. Sofort schlugen deine Mandelkerne Alarm und schickten eine Information an deine Hypophyse, die deinen Hormonhaushalt steuert. Blitzschnell wurden entsprechende Hormone in alle Körperzellen ausgeschüttet. Diese Körperzellen kannten den Hormoncocktail bereits und dein Körper ging in Angriff, Verteidigung oder Todstellreflex. Dieses System braucht nur Millisekunden und entscheidet, ob du dich eines Tages paarst oder eher nicht. Parallel und etwas verzögert wird auch unser Bewusstsein in den Prozess integriert. Dort wird nach einer logischen Lösung gesucht. Hier sitzt unsere Vernunft, die mit Text und Logik versucht, eine optimale Antwort auf die Situation zu finden. Unser Unbewusstes hat dabei einen absoluten Vorsprung, denn es verarbeitet ca. 11 Millionen Bits pro Sekunde, während unsere Vernunft ca. 16 Bits pro Sekunde schafft und dabei Unmengen Energie verbraucht. Denken ist Energieverschwendung und findet meistens nicht statt. Viele Forscher interessieren sich sehr für die Funktion der Mandelkerne. Diese sind unser Überlebensradar und führen uns durch unser Leben. Auch wenn die Vereinfachung ein bisschen schmerzt, kannst du dir vorstellen, dass hier diese vier dominanten Themen und die Archetypen mit ihren Lösungsstrategien lokalisiert sind. Unser emotionales Verarbeitungssystem sichert unser Überleben und ist der Speicher von Erfahrungen. Dabei müssen wir diese Erfahrungen gar nicht selbst gemacht haben. Sie wurden uns bereits über biochemische Prozesse in die Wiege gelegt. C.G. Jung ging davon aus, dass in unseren Unbewussten die Erfahrungen von Millionen Jahren abgelegt sind. Das macht Sinn, denn es hilft sehr in Sachen Fortschritt, wenn nicht jede Generation sich fragen muss, was noch einmal gleich eine im Zweifel giftige Schlange ist. Dieses System wirkt in dir maßgeblich. Vielleicht ist es heute ein Dackel, der dich erschrickt, oder das Tiramisu in deinem Kühlschrank, das deine vernünftigen Diätpläne auf Eis legt. Es gibt keine logische und rationale Entscheidung ohne die Integration unseres Unbewussten. Was immer wir verstehen, begreifen oder lernen wollen, braucht die Zusammenarbeit beider Hirnbereiche. Wenn wir dabei an die Schule denken, ist diese häufig sehr logisch. Unterrichtseinheit 45 Minuten, aber wenig unbewusst. Hunger, Durst, Bewegung, Fühlen, etc. Dies könnte nachdenklich stimmen. Als wir unser Bewusstsein entwickelten, war das das Ende des Paradieses, in dem wir einmal lebten. Bewusstsein meint, dass wir uns unserer eigenen Existenz bewusst wurden. Das war sicherlich keine nur schöne Erfahrung. Wir konnten uns sprachlich deutlich besser ausdrücken und komplexere und gemeinschaftlichere Lösungen entwickeln. Wenn sich viele Menschen mit der Fähigkeit zur Logik zusammentun und das verbalisieren können, hilft das sehr. Für unsere Bewusstwerdung mussten wir einen Preis bezahlen. Wir realisierten unsere Endlichkeit und trennten uns von natürlichen Prozessen ab. Wir emanzipierten uns von unserem naturgebundenen Dasein und entfachten vor etwa 40.000 Jahren die kulturelle Revolution, die unsere Erde dramatisch zu verändern begann. Sesshaftigkeit ist eine schwierige Angelegenheit für Nomaden. Es brauchte sehr viel Logik und Vernunft, um die Ressourcen zu verteilen, damit möglichst alle überlebten. Wir brauchen Vereinbarung darüber, wie das Leben zu bewältigen ist. Das nennen wir Kultur und die ist zumeist unsichtbar im Hintergrund. Jede Gemeinschaft konstruiert aufgrund ihrer Umgebung eigene und besondere Realitäten. Im Kern sind es zwar immer dieselben vier Themen, aber die Ausprägungen sind lokal differenziert und haben historische Gründe. In jeder Kultur wirken diese vier Themen und die jeweiligen Archetypen, aber sie haben eine unterschiedliche Gewichtung. In Deutschland leben wir in einer sehr hierarchischen Kultur, die das Thema Schutz, Halt und Struktur besonders wichtig findet. Ein Blick auf die Geschichte dieses Flickenteppichs und der daraus entstandenen permanenten Konflikte macht dieses Streben verständlich. Noch heute können sich Bundesländer nicht auf einen zentralen Schulabschluss einigen. Zumeist wird dieser Beschluss immer wieder sabotiert. Daher kommt auch das Label Made in Germany zunächst als Warnung für miese Qualität gedacht, ist es heute ein Standard für fast 100% verlässliche Kontrolle. Die noch junge Kultur der USA steht dem entgegen sehr im Zeichen, Grenzen zu überwinden und Neues zu erobern. Die skandinavische Kultur schätzt die Gemeinschaft, in der es allen möglichst gleich gut geht, besonders hoch ein. Diese historisch entwickelten Konzepte von Realität sind entweder eine Einladung, mehr zu lernen oder sich mit Kriegen den Garaus zu machen. Bevor ich weiter in die Kulturwissenschaft abschweife, ein kurzes Fazit und Antworten auf die Frage, warum das für die Gestaltung deiner Idee wichtig ist. Bei der Gestaltung deiner Idee kannst du dich auf die mythologischen Bilder und Geschichten der Archetypen verlassen. Es sollte dir gelingen, diese in dem aktuellen Kontext deiner Kultur und deiner Zeit zu präsentieren. Dabei empfehle ich dir, es insbesondere dem Unbewussten von Menschen leicht zu machen. Ohne die Involvierung von diesem Bereich können wir Menschen uns nichts merken und haben keinen echten Spaß an der Auseinandersetzung. Niemand lernt gerne ein Telefonbuch auswendig. Wahrscheinlich weiß bald keiner mehr, was ein Telefonbuch eigentlich ist. Ich möchte dir empfehlen, jetzt mit einer weiteren praktischen Übung zu starten, bevor es in die Entwicklung einer Kerngeschichte, der Recherche zu deinem Archetypen und der konkreten Gestaltung deiner Marke geht. Frage 19. Betrachte dir noch einmal die Ergebnisse deines Archetypen-Workshops. Kannst du Attribute erkennen? Insbesondere die Reise zu den Planeten kann dir helfen. Schreibe die Attribute auf. Frage 20. Jetzt erlaube dir, etwas zu träumen. Mach es dir gemütlich und gehe in eine leichte Trance. Frage dich folgende Fragen. Wie schmeckt deine Idee? Wie riecht deine Idee? Welchen Sound hat deine Idee? Wie fühlt sie sich an? Welche Farben, Bilder und Formen hat deine Idee? Und zum Schluss frage dich, wie ist die Aura deiner Idee? Frage 21. Fertige eine Collage deiner Ergebnisse an. Suche Bilder, Texte, Musik, Filme, Bücher etc., die deine Ergebnisse besonders gut zum Ausdruck bringen. Frage 22. Schaue dich in deiner Umgebung um und sammle alles, was du für passend hältst. Das können passende Inspirationen aus Magazinen, Zeitungen, Sticker, Fotos und so weiter sein. Finde eine möglichst große Wand und errichte mit allen Ergebnissen eine Übersicht deiner Marke. Verstehe es als eine Art Galerie, die immer im Beta-Zustand ist. Du bist zugleich Künstler und Galerist. Wenn du möchtest, kannst du zwischenzeitlich Gäste einladen und sie nach ihren Gefühlen befragen. Was fühlen sie, wenn sie die Ausstellung betrachten? Hieraus kannst du sehr viel über deine Marke lernen. Nun ist es an der Zeit, in die Recherche zu deinem Archetypen zu gehen. Reise durch die Jahrhunderte zurück und finde deinen Archetypen in all seinen Formen. In unserer westlichen Welt entstammt sehr viel der griechischen Götterwelt. Noch heute ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit dem Namen der griechischen Göttin des Sieges sehr erfolgreich unterwegs. Ich habe diese Arbeiten häufig selbst durchgeführt und begleitet. Bei dem Archetypen des Magiers stießen wir auf Leonardo da Vinci, die Alchemisten, den bildgebenden Verfahren der Neurowissenschaftler, DNA-Sequenzen, besondere Lichtstimmung und so weiter. In der Auseinandersetzung mit dem Archetypen des Heilers, einer Ausprägung des Kümmerers, fanden wir in die besondere Verbindung von Himmel und Erde, dem Kreis, die Quelle und der Natur als den ultimativen Heiler, Inspirationen für eine erfolgreiche Darstellung der Marke. Bei dem Souveränen entdeckten wir die Darstellungen von Macht und Würde, der Zentrierung, klassische Insignien und Ludwig dem 14. als gute Vorlagen für ein Design. Nachdem du die alten und überlieferten Symbole, Farben, Formen, Bilder und so weiter entdeckt hast, wende dich der aktuellen Übersetzung zu. Wie wird zum Beispiel Macht heute demonstriert? Dafür haben wir sehr viel in den Pressefotos der Obama-Administration geforscht und uns die Darstellung der Silicon Valley-Milliardäre angeschaut. Bei dem Krieger, einer Ausprägung des Helden, fanden wir eine interessante Veränderung bei der Darstellung der Marvel-Helden. Insbesondere die Veränderung der Batman-Figur war aufschlussreich. Wir konnten erkennen, dass die klassischen Heldenfiguren bislang zu glatt und stereotyp dargestellt waren. Heute brauchen Helden mehr Brüche und Tiefen, um als relevant erkannt zu werden. Im Fall von Batman sahen wir die dunkle Seite stärker hervortreten. Ich empfehle dir, eine mythologische Forschung und eine aktuelle Untersuchung deines Archetypen vorzunehmen. Besonders gute Quellen sind Hollywood, Netflix, Comics und Co. Du wirst deinen Archetypen sicherlich schnell finden und herausfinden, wie dieser heute dargestellt wird. Insbesondere die Filmfabriken in den USA sind mit dem Archetypmodell und den Ergebnissen von Joseph Campbell sehr vertraut. Ich durfte die Unterschiede kennenlernen, als ich für Stage Entertainment die amerikanische Disney-Produktion und deutsche Musical-Konzepte analysieren durfte. Dazwischen liegen qualitativ Universen. Besonders gelungene Beispiele für die Inszenierung von Archetypen bietet die Disney-Kampagne von Annie Leibovitz. Ihr ist es sehr gut gelungen, den Magier hinter Disney aktuell darzustellen. Ein weiteres Beispiel kann man in der Dachmarkenkampagne von Hapag-Lloyd Cruises finden. Hier sehen wir die Mächtigen der Welt ihr Schiff betreten. Albert Ballin hätte das Motiv sehr sicher unterstützt. Ich durfte einen Verpackungsmaschinenhersteller in der Nähe von Stuttgart bei dem Generationswechsel begleiten. Wir entdeckten den Archetypen des Magiers hinter dem Unternehmen und es gelang, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kunden hinter dieser Idee zu vereinen. Unsere Recherche brachte uns die Gestaltungsgrundsätze des Magiers näher. Die Art der Darstellung und der Inszenierung von Maschinen, leichte Überhöhung und dramatisches Licht, sowie die grundsätzliche Überzeugung, dass nur Magier in die Zukunft reisen. Wir machten daraus eine besonders wirksame Zeile. Liebe Zukunft, willkommen in der Gegenwart. Und schrieben das unter die Abbildung der außergewöhnlichen Maschinen. Nimm jetzt die Ergebnisse deiner Recherche und bringe diese an die Wand deiner Galerie. Deine Marke wird jetzt immer spannender und komplexer in ihrer Struktur. Bevor daraus nun wirklich Design wird, solltest du noch die Kerngeschichte der Marke formulieren. Diese wird dir helfen, eine einfache Form der Kommunikation zu finden, die sich kreativ und variantenreich erzählen lässt. Um gute archetypischen Geschichten zu schreiben, braucht es die Heldenreise von Joseph Campbell. Dazu werde ich dir in der nächsten Folge so gerne mehr erzählen und ich verspreche dir, dass die Heldenreise von Joseph Campbell mehr als augenöffnend ist. Ich bin mir davon überzeugt, du konntest schon ein paar gute Impulse mitnehmen für die Gestaltung deiner Marke und konntest erkennen, wie deine Marke auch im kulturellen Kontext zu verstehen ist. Ich habe mich sehr gefreut, mit diesen Weisheiten zu beglücken und hoffentlich ein bisschen zu inspirieren und freue mich sehr darauf, wenn du mir beim nächsten Mal wieder zuhörst. Alles Gute bis dahin. Liebe Grüße von Kim. Kim Birte. Archetype Leadership.